Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Wenn jetzt jemand morgens mal 3 Minuten einfach auch ohne Worte klopft zum Beispiel und abends, kann das halt schon mal helfen, gut in den Tag zu starten und halt auch gut aus dem Tag rauszukommen. Also das sehe ich jetzt so auf einem ähnlichen Level wie Zähneputzen. Deswegen Lampenfieber oder so, ne? Ich stehe hier gerade und stehe voll unter Strom oder Präsentationsangst und da wird das angewandt, um die Belastung und den Stress zu lindern. Es gibt insgesamt zwischen 100 und 200 Studien, wo dieses Clinical EFT angewandt worden ist. Und da gab es dann halt auch Erkenntnisse, die sagen, dass Stress reduziert wird, also jetzt Cortisolausschüttung. Es gab Erkenntnisse, wo es um Depressionen geht, wo es um den Nutzen bei posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter geht.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und ich freue mich, dass ich die liebe Ina Niemerk heute bei mir sitzen habe. Das heißt, nicht bei mir, sondern remote. Aber das funktioniert jetzt ja immer perfekt. Es hat uns auch nur 20 Minuten gekostet, bis die Technik stand. Ina, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass wir uns hören.
Ja, und sehen. Hören und sehen.
Hat ja auch lange genug gedauert.
Würde ich auch sagen. Ina, erzähl mal ganz kurz, wo sitzt du?
Ich sitze in Hannover.
Ja gut, das ist ja aber mehr oder weniger um die Ecke von Berlin.
Ja, also, weiß nicht, ne? 2-3 Stunden A2 oder so?
Naja gut, A2 ist ja, jetzt wird wieder mein Mann lachen, weil ich über Autobahn rede, aber A2 hat ja generell immer irgendwo Staus und Unfälle. Also von daher sind wir noch nicht bei 2-3 Stunden, oder?
Naja, vielleicht morgens um 3 oder so.
Okay, also das nächste Mal treffen wir uns live und dann morgens um 3. Das kriegen wir hin. Ich spreche heute mit der lieben Ina über ein Thema, wo ich anfangs, als mich Ina angesprochen hatte, skeptisch war. Wer mich kennt, weiß ja, ich gehe ja immer von der wissenschaftlichen Seite heran und möchte ja immer verstehen, wie funktionieren die Dinge und kann ich sie am besten auch noch wissenschaftlich richtig fundiert, ja, belegen. Und mit dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist das ja vielleicht nicht unbedingt ja 1:1 möglich. Also da ist nicht 1+1=2, sondern es geht auch ein Stück weit um, ich würde mal sagen, den Glauben oder sich auch darauf einlassen. Und ne, du nickst gerade, sich darauf einlassen. Und jetzt lasse ich mal das ganze Thema raus. Es geht nämlich um die EFT-Klopfakupressur. Warum ich das ganze Thema eigentlich ja aufnehme, also ich hatte das ja schon einmal, dass ich sehr gerne über den Tellerrand hinausgucke und mich mit Themen beschäftige, die so ein Stück weit mir unbekannt sind, mit denen ich bisher nie zu tun hatte und die mir vielleicht aber auch helfen, einfach mal zum einen natürlich herauszufinden, okay, warum ich bin, wie ich bin, warum wir sind, wie wir sind, warum wir unsere Unsicherheiten haben und wie wir die überkommen können. Und da kommt man eigentlich ganz unweigerlich eben zu dieser Klopfakupressur. Und Ina macht das jetzt mittlerweile wie viele Jahre?
Zwischen 15 und 20.
Jahren?
Ja.
Crazy. Okay, also ich spreche hier mit einer Expertin, die definitiv ein bisschen Erfahrung hat. Liebe Ina, bevor ich jetzt hier ewig rumlabere, erzähl mal, wie bist du denn eigentlich zu dieser ganzen EFT-Klopfakupressur gekommen?
Es war ein sogenannter Zufall, welcher natürlich kein Zufall war. Aber es ist trotzdem eine lustige Geschichte, weil ich war auf der Suche nach Fußreflex-Abnehmsohlen. Es war ein Jux und ich hatte irgendwie nach Abnehmsohlen geguckt, weil ich das irgendwann mal gehört habe und keine Ahnung, ob ich damals abnehmen wollte oder nicht.
Das sind aber nicht diese gebogenen, wo
nee,
die
das
Schuhe
waren,
so gebogen sind.
Nee, das waren so Noppensohlen, die dann halt schon so die Reflexsohlen triggern sollten, aber gebogen waren die, glaube ich, nicht. Also wie gesagt, da waren Noppen drauf, keine Ahnung. Auf jeden Fall bei dem Online-Händler, wo ich da stöbern war, hat der mir dann Bücher über EFT, also dieses Emotional Freedom Techniques heißt das, vorgeschlagen. Und damals, also das war jetzt so 2006 oder 2007 wird das gewesen sein, wahrscheinlich eher 2007, also sind wir jetzt bei wie vielen Jahren, 18, 17, keine Ahnung.
Kopfrechnen ist nicht so meins.
Genau. Damals war ich auf jeden Fall von 5-Sterne-Bewertungen sehr angetan oder noch stark beeindruckt. Und die hatten alle 5-Sterne-Bewertungen, die Bücher. Das waren irgendwie 2 oder 3 oder so. Und das hat mich neugierig gemacht. Dann habe ich mir das angeschaut und da war dann die Rede davon, so Stresslinderung und das Leben in die eigene Hand nehmen und solche Sachen. Und das hat mich damals an einem Punkt getroffen, wo ich zum Beispiel an meiner Diplomarbeit saß, da schon so mit einigen inneren Konflikten zu tun hatte, mit einer Schreibblockade, mit Unsicherheiten, was meine berufliche Zukunft angehen würde. Das heißt also, ich bin da zu einem Zeitpunkt halt auf diese Bücher gestoßen worden oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, als ich tatsächlich auf der Suche war nach einer Lösung, irgendwie so für mich meine inneren Konflikte zu lösen und weiterzukommen. Und habe dann schließlich ein Buch auch in der Bibliothek gefunden. Und dann ging die Reise los.
Was hast du studiert?
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Ich nenne das gerne Quereinstieg mit Diplom.
Was ist denn ästhetische Praxis?
Genau. Ästhetische Praxis ist so kulturelle Arbeit oder kulturelles Handeln, kulturelles Schaffen. Auch gerne so aus Laienbasis. Also das heißt, wir haben Kulturvermittlung gelernt. Weniger Musikerin zu werden oder Profimusikerin zu werden, wie jetzt in meinem Fall, also Musik war mein Hauptfach, sondern genug von der Musik zu verstehen, um das hinterher im Kulturbüro zum Beispiel oder in anderen Initiativen hinterher vermitteln zu können. Und mein Ziel damals war, so im Bereich zu arbeiten, bei Agenturen oder Anbietern zu arbeiten, die so kreative Methoden in Unternehmen reinbringen, um Soft Skills, Teamwork, Kommunikation, solche Sachen zu schulen. Und das hat halt auch nicht geklappt. Mhm. Aber genau, also wie gesagt, das war damals so mein Ziel. Habe aber während der Diplomarbeitsphase schon vorher auch, als es um Praktika ging zum Beispiel, war das alles zäh, das hat alles nicht geklappt. Es war halt ein ganzes Sammelsurium an Unsicherheiten, an inneren Konflikten, die ich halt damals schon mit mir rumtrug. Und da fand ich das total spannend und hat es mich sehr neugierig gemacht halt auch, wie es möglich sein kann, durch das Klopfen von bestimmten Punkten im Gesicht und am Körper da jetzt irgendwie weiterzukommen. Und ich habe ja eben auch gesagt, so die Reise ging los und das ging jetzt halt auch durchaus holprig los. Ich habe, wie gesagt, anhand von Büchern und Selbsterfahrungen, das waren also auch kleine Schritte, die ich damals gemacht habe. Ich habe mich jetzt zum Beispiel morgens an den Schreibtisch gesetzt, hatte mit meiner Schreibblockade zu tun, habe dann geklopft. Und wer schon mal geklopft hat, weiß, dass man auch durchaus müde werden kann, weil halt einfach im System halt auch ein bisschen was passiert, wenn Sachen gelindert werden zum Beispiel. Das heißt, es konnte also sein, dass ich mich morgens um 9 an den Schreibtisch gesetzt habe, geklopft habe und dann konnte ich mich auch morgens um 10 auch schon wieder ins Bett legen, weil ich irgendwie so geschafft war. An der Stelle hätte mir wahrscheinlich ein Coach auch sehr, sehr gut getan, um so diese Anfangsschwierigkeiten einzuordnen und mir zu helfen, wie ich da jetzt am besten mit klarkomme. Aber das habe ich halt auch alleine hingekriegt. Das hat halt ein bisschen gedauert. Aber ich bin halt dran geblieben. Das war für mich halt etwas, schon mal zu merken, dass wenn ich jetzt zum Beispiel diese Schreibblockade spüre, einfach so dieses Erstarrtsein, dieses nicht in den Tritt kommen, zu merken, wie sich das langsam löst, wenn ich jetzt auf diesen Punkten klopfe zum Beispiel. Das hat, wie gesagt, insgesamt ein bisschen gedauert, bis ich in diesen Prozess reingekommen bin. Aber trotzdem habe ich gemerkt, okay, also irgendwas ist da, also das funktioniert schon. Und kurze Zeit später habe ich auch eine Podcast-Reihe kennengelernt aus den USA, wo auch ganz unterschiedliche EFT-Coaches ihre Themen und ihre Herangehensweisen auch vorgestellt haben. Und das hat mich, auch hier wieder meine Neugierde, sehr bei der Stange gehalten, weil ich das einfach total spannend fand, was für, wie gesagt, unterschiedliche Themen damit angegangen werden, was für unterschiedliche Geschichten es gibt. Und ich konnte mich halt auch in vielen dieser Themen auch wiederfinden, weil ich halt auch ganz unterschiedliche innere Konflikte hatte. Aus allen Lebenslagen mehr oder weniger.
Hast du dann nochmal wie so eine Art Seminar besucht oder so? Oder ist das wirklich alles für dich Learning by Doing und Selbstrecherche? Oder hast du dann irgendwann nochmal diverse Coachings absolviert?
Das erste Mal war ich selber beim Coach irgendwie so 2010 zum Beispiel. Das war dann das erste Mal, wo ich halt auch wirklich mit anderen Leuten was gemacht habe. Was halt auch sehr, sehr spannend war. Ich hatte 2013 mal eine Phase, wo ich auch wirklich lange und intensiv mit einer Coachin gearbeitet habe, was extrem gut getan hat. Das waren irgendwie so 13, 14 Sessions, wo ich wirklich aufgrund einer Abwendung mal die Möglichkeit hatte, wirklich intensiv mit jemandem zu arbeiten. Das war total krass tatsächlich. Also hinterher war ich wirklich auch lange Zeit wie auf Wolke 7. Mhm. Das war richtig krass. Und in der Zeit ist auch für mich dann auch der Wunsch gereift, dass ich das später auch dann selber auch anderen Menschen zugutekommen lassen will. Einfach so die Art und Weise, wie es mir geholfen hat.
Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie ein Zertifikat, was du machen musst, um sozusagen dich dann als EFT-Coach bezeichnen zu können?
Es ist jetzt nichts Offizielles, aber es gibt Kurse, die man machen kann, und das habe ich auch gemacht. Es gibt halt einmal von dem Gründer von EFT, und da kann ich gleich auch gerne nochmal drauf eingehen. Ich würde auch gleich gerne nochmal die Wissenschaft ansprechen. Aber vom Gründer von EFT gibt es halt so ein bestimmtes Curriculum, was man halt so alles lernen kann. Und es gibt dann halt auch so Anbieter in Deutschland, die das lehren und die dann halt auch so nach dem Curriculum mit vielleicht einigen Abweichungen, aber trotzdem so auch so diese bestimmten Techniken erklären. Und so ein Seminar habe ich dann halt auch belegt. Also das ist in 3 Modulen. Man lernt erstmal mehr auch über die Selbstanwendung und dann über das Arbeiten mit Menschen. Supervision ist dabei, also dass man halt auch selbst reflektiert die Arbeit mit anderen oder halt auch in der Beobachtung oder unter Beobachtung agiert oder halt auch hinterher immer wieder auch gerade bei Fragen oder bei schwierigen Fällen halt auch nochmal sich Rückmeldung holen kann. Also das sind Sachen, die gibt es. Aber es ist jetzt halt kein offizielles Zertifikat oder sowas, was man kriegt. Ich meine, natürlich habe ich jetzt eine Teilnehmerbescheinigung von der Lehrerin. Aber wie gesagt, ich bin jetzt keine IHK-zertifizierte Klopfakupressur-Anwenderin oder so.
Aber das gäbe es ja auch gar nicht, ne, von der IHK. Ja.
Nein, nein, nein.
Genau. Lass uns doch mal kurz zum Anfang gehen, weil es gibt bestimmt ganz viele, die gar nicht so richtig was damit anfangen können. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, grundsätzlich ist ja die EFT so eine Art Selbsthilfemethode. Ne? Geht auch viel um die Energie im Körper. Und was ich so auch schon im Vorgespräch mit dir herausgehört habe, ist, dass es sich ja um den Energiekreislauf in unserem Körper dreht. Ne? Für viele ist es vielleicht ein Begriff, wenn ich jetzt sage, das ist das Qi. Kennt viele auch aus der TCM, also aus der traditionellen chinesischen Medizin, die ja insbesondere bei Akupunktur oder halt auch bei Akupressur angewendet wird. Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass unser Körper Energiebahnen hat, die sogenannten Meridiane, und die haben einzelne Punkte. Und bei der Akupunktur, das kennen ja die meisten, wird ja in diese Punkte, werden dann gezielt Nadeln gesetzt, manchmal werden die auch angestupst, und Ziel soll dann sein, dass etwaige Blockaden gelöst werden. So, wenden wir das Ganze mal auf die EFT an. Wie ist denn das Ganze entstanden und wie passt das sozusagen jetzt die Klopfakupressur dazu?
Der Gründer von EFT ist auf jeden Fall Gary Craig. Und ich muss gestehen, er bezieht sich auf eine Methode von einem, ich glaube, Roger Callahan. Ich bin ehrlich gesagt gerade nicht hundertprozentig sicher. Der so eine Vorstufe von EFT halt auch schon benutzt hat, wo es halt auch um Meridianpunkte geht. Was du schon gerade sehr, sehr schön vorbereitet hast, war halt so die Verbindung zwischen Akupunktur und Klopfakupressur. Und zwar ist es so, dass jetzt halt bei der Akupunktur der Therapeut ja sehr, sehr spezifisch einen bestimmt, also jetzt, wenn jemand mit einem Anliegen kommt, geht der Therapeut ja sehr spezifisch auf eine Region, um sehr spezifische Punkte zu stimulieren. Das braucht halt auch einen großen Erfahrungsschatz und ein großes Wissen darüber, welche Punkte bei welchen Anliegen zu stimulieren sind. Und bei der Klopfakupressur,
zum Beispiel zwischen den Zehen, wenn ihr euch mal den Fuß anguckt, gibt es da ganz viele Punkte, ja, in der Akupunktur, wo dann zwischen dem großen und dem daneben Zeh so ein Punkt ist. Ich weiß noch, ich hatte immer wieder mit der Blase Probleme und dann hat dann meine TCM dort eine Nadel reingesteckt. Mhm. Das hat höllisch weh. Aber es hat geholfen. Also das sind sozusagen diese Punkte in der Akupunktur und die gibt es dann sozusagen auch in der Klopfakupressur, richtig?
Also die Klopfakupressur nutzt die gleichen Punkte, beziehungsweise das gleiche Meridiansystem und macht jetzt aber nicht das spezifische, ne, ich gehe jetzt hier zwischen die beiden kleinen Zehen, sondern wie mit der Gießkanne werden alle Meridiane stimuliert, weil die Punkte, die wir beklopfen, sind Endpunkte der Meridiane und mehr oder weniger Endpunkte aller Meridiane, die wir haben. Wie gesagt, es ist im Prinzip ein Gießkannensystem, dass, wie gesagt, alle Meridiane stimuliert werden und dadurch halt einfach das ganze Prozedere vereinfacht wird. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht überlegen, okay, müssen wir jetzt irgendwie links am Knie klopfen, müssen wir zwischen den Zehen klopfen oder was auch immer. Es wird alles stimuliert und dadurch, wie gesagt, die Anwendung vereinfacht.
Erzähl nochmal, für die, die es noch nie gemacht haben, wo sind diese klassischen Klopfpunkte? Versuch das mal so ein bisschen zu erzählen, wo das ist, damit man sich das vorstellen kann.
Genau, ein Punkt ist innen an der Augenbraue. Das heißt, so am Start zwischen Nase und Augenbraue ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist an der Seite des Auges. Dann gibt es unter dem Auge, da wo der Knochen halt anfängt. Dann gibt es zwischen Mund und Nase. Was hast du gesagt? Dann gibt es zwischen Mund und Nase einen Punkt auf dem Kinn. Dann gibt es einen am Schlüsselbein oder ein bisschen weiter unten am Schlüsselbein sind Punkte oder ist ein Punkt. Unterm Arm, da wo wir Frauen wobei den BH-TrägerInnen der BH langläuft. Und es gibt Punkte an den Fingern. Quasi so da, wo der auf der Oberseite quasi der Nagel auf die Haut trifft. Da sind auch Punkte, die durchaus schon mal beklopft werden. Und das sind die Punkte. Ich kann jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht, oder ich weiß jetzt halt nicht zu jedem Punkt genau, welcher Meridian das ist zum Beispiel oder wie dieser Punkt heißt, weil das, wie gesagt, durch die Vereinfachung auch weniger relevant ist, weil wir halt einfach so unsere Runde machen. Manchmal merke ich schon zu einem gewissen Thema zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel wütend bin, tut mir ein Punkt besser als ein anderer und dann kann es sein, dass ich auch länger auf einem Punkt bleibe zum Beispiel und das kann dann definitiv auch damit zu tun haben, dass bestimmte Punkte bestimmte Gewichtung haben, emotional gesehen. Aber wie gesagt, normalerweise wird das halt, wie ich schon sagte, so im Gießkannenprinzip werden alle stimuliert.
Bevor wir jetzt darauf eingehen, wie so eine EFT-Sitzung abläuft oder wie man sozusagen selbst mit Klopfmassage sich ja, behandeln kann, was sind denn die typischen Anwendungsbereiche? Also was sind so diese typischen Ziele? Ich gebe mal eins vor, weil das habe ich in unserer Sitzung damals ganz stark gespürt. Bei mir war das Stressreduktion. Gibt es denn noch so typische Anwendungsbereiche, wo EFT tatsächlich auch sehr gut greifen kann?
Ich würde da unterschiedliche Level nennen. Das erste wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand morgens mal 3 Minuten einfach auch ohne Worte klopft zum Beispiel und abends, kann das halt schon mal helfen, gut in den Tag zu starten und halt auch gut aus dem Tag rauszukommen. Also das sehe ich jetzt so auf einem ähnlichen Level wie Zähneputzen oder so. Das hat jetzt keine riesigen Auswirkungen, aber wie gesagt, es kann definitiv den Einstieg in den Tag erleichtern. Ich selber liebe es auch. Aber es ist jetzt halt keine tiefgreifende Arbeit in dem Sinne. Dann gibt es halt so diesen Level, wo wir uns dann halt auch getroffen haben, wo es halt einfach so um akuten Stress ging. Das heißt, boah, hier ist gerade so richtig viel los und da kann es wirklich helfen, runterzukommen und auch so das eigene Anliegen ein bisschen klarer zu sehen zum Beispiel. Da würde ich jetzt halt auch so Sachen sehen wie, auch meinetwegen Lampenfieber oder so, ne? Ich stehe hier gerade und stehe voll unter Strom oder Präsentationsangst und da wird das angewandt, um die Belastung und den Stress zu lindern. Dann gibt es halt noch wieder ein bisschen tiefer gehen, das würde ich jetzt einfach mal so Coaching-Themen nennen. Das heißt also, da geht es dann schon auch so um Themen wie Erfolg und Finanzen, auch Businessaufbau. Das sind ja alles auch Themen, die mit Ängsten zu tun haben, die mit Selbstwert zu tun haben, die mit Vertrauen oder Nichtvertrauen zu tun haben und dementsprechend halt auch starke emotionale Aspekte haben. Bei Finanzen kann es halt auch Scham und Schuld sein oder bei vielen anderen halt auch. Dann gibt es dann halt so Themen wie Familie, Partnerschaft, Intimität. Abnehmen ist halt auch ein ganz großes Feld, wo EFT-Leute sind, weil halt einmal das Selbstbild auch hier wieder eine Rolle spielt, die innere Kritikerin, aber halt auch so die Erkenntnis, dass man leichter abnimmt, wenn man weniger Stress hat zum Beispiel. Körperliche Themen werden adressiert, spezifische Emotionen natürlich, also übermäßige Trauer zum Beispiel, bestimmte Ängste, Wut oder was auch immer, was dann halt alles sein kann. Oder halt auch Entwicklungsthemen, inneres Kind. Und das geht dann halt auch hin bis zu therapeutischen Themen, sage ich jetzt halt einfach mal so. Also sei es Traumabewältigung, auch die Linderung von den körperlichen Aspekten von Trauma, Depression, posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist natürlich ein Level, auf dem arbeite ich nicht. Ich bin keine Therapeutin. Und da würde ich auch gerne nochmal, du hast ja im Anfang halt auch von der Wissenschaft gesprochen. Und da ist es jetzt halt auch so, dass es eine Form des EFT gibt. Also das ist quasi einfach nur ein ganz klar festgelegter Prozess. Das nennt sich dann halt Clinical EFT. Und das wird halt, oder das wurde bereits schon in etlichen Studien benutzt. Das heißt also, es gibt insgesamt zwischen 100 und 200 Studien, wo dieses Clinical EFT angewandt worden ist. Und da gab es dann halt auch Erkenntnisse, die sagen, dass Stress reduziert wird, also jetzt Cortisolausschüttung. Es gab Erkenntnisse, wo es um Depressionen geht, wo es um den Nutzen bei posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter geht. Das heißt, wissenschaftliche Studien gibt es, wie gesagt, zu diesem klinischen EFT. Das ist also jetzt eine Sache. Auf der einen Seite wird es halt auf so der Energiemedizin oder der Energiepsychologie zugeordnet. Aber auf der anderen Seite gibt es aber auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es funktioniert. Wie?
Genau, dieses Wie, ne? Das ist das tatsächlich, was ich auch so ein bisschen herausgefunden habe. Als wir miteinander angefangen hatten zu schreiben, da hatte ich dir auch so gesagt, dass ich immer sehr kritisch bin oder sehr skeptisch, ne? Wenn das sozusagen für mich irgendwie wissenschaftlich nicht so richtig Hand und Fuß hat. Und da bin ich halt auch viel darüber gestolpert, dass das so dieser Hauptkritikpunkt ist, ne? Dass das ja im Prinzip wissenschaftlich nicht so richtig nachgewiesen werden kann, aber es gibt wohl tatsächlich ganz viele Studien und Erkenntnisse, dass das zum Beispiel auch in der Suchtberatung und Betreuung zum Beispiel total die Erfolge gebracht hat und auch bei Depressionen. Und das hattest du vorhin eine ganze Reihe angesprochen, halt unter anderem auch das Thema Lampenfieber, aber auch so emotionale Blockaden, ne? Wenn es jetzt um irgendwie Thema Partnerschaft geht oder Finanzen oder in die Selbstständigkeit zu gehen und man fühlt sich total unsicher. Ich erwische mich dabei, dass ich erstmal denke, ja, aber wie soll sowas funktionieren mit, ich klopfe das dann weg. Wenn ich mir das aber durchdenke, dass unser Körper aus Energie besteht, aus Energiebahnen und dass aus welchen Gründen auch immer an irgendeiner Stelle da dieser Energiefluss blockiert ist und ich dadurch im Prinzip anfange oder nicht diese Energie verspüre, okay, ich schaffe das, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich stelle mich jetzt auf die Bühne und rede vor 50, 500, 5000 Leuten, ich weiß, wer ich bin und ich bin stolz darauf und wie auch immer, oder ich nehme mich so an, wie ich bin und habe ich 20 Kilo zu viel, ist egal. Wenn ich das gelöst bekomme, diesen Energiefluss und lasse das dann los, dann macht das für mich schon wieder Sinn. Für andere ist das wahrscheinlich immer noch nicht wissenschaftlich genug. Wobei ja Akupunktur ja auch, ne, war ja auch Jahre, Jahrzehnte lang eher skeptisch betrachtet und mittlerweile ist es eine Kassenleistung, meine ich.
Es ist ja halt auch so, ich meine, ne, Thema Wissenschaft ist halt so ein bisschen schwierig. Ich meine, weil das, was ich jetzt mache zum Beispiel, ist ja nicht dieses Klinische und dementsprechend darf ich da jetzt auch nicht sagen, was passieren wird. Ne? Also ich kann ja jetzt auch nur über das reden, was ich beobachtet habe. Ne? Ich kann und will ja halt auch keine Versprechung machen. Trotzdem zeigt aber halt auch die Erfahrung, also dass nicht der Glaube wichtig ist, aber eine Offenheit natürlich schon. Ich habe halt auch schon mal mit einer Person gearbeitet, die ursprünglich gesagt hat, ja, aber das ist ja ganz gut und schön, aber für mich funktioniert es nicht. Und hinterher habe ich dann eine Nachricht gekriegt, irgendwie möchte ich doch mit dir arbeiten und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also wie gesagt, Offenheit ist an der Stelle wichtiger als Glaube, aber ist natürlich schon sehr, sehr gut. Aber ich meine, wenn ich jetzt einer Chemotherapie nicht offen gegenüberstehe, dann hilft die mir auch weniger, als wenn ich jetzt der Meinung bin, dass es mir hilft.
Das ist ja eine Einstellungssache. Das ist ja in ganz vielen Dingen so. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen herausgelesen hatte, dass das so vermutet wird aus der Wissenschaft heraus, dass das oftmals der Placebo-Effekt ist. Ne? Wenn man dann klopft, dass man dann automatisch sich besser fühlt. Das fällt ja so ein bisschen auch so in die Kategorie Homöopathie, wo ich mir aber auch denke, jetzt würde wieder mein Mann sagen, wie heißt der Spruch? Wer heilt, hat Recht. Letztendlich, also ist es meine Meinung, ne? Wenn mir etwas hilft, wenn mir etwas gut tut, dann glaube ich einfach, dass das für mich richtig ist. Heißt aber nicht, dass es für andere das Richtige ist. Ich glaube immer so dieses Argument, ja, na, diese Kausalität, ist sie denn vorhanden? Wenn ich klopfe, geht es mir denn wirklich besser, weil ich geklopft habe oder weil ich glaube, dass es mir jetzt besser geht? Und das ist, glaube ich, immer so dieser Kasus Knaxus an dem Ganzen.
Ja, aber ich finde es auch weit hergeholt, das jetzt einfach nur aufs Placebo zuzuschreiben. Es gibt zum Beispiel halt auch eine Studie, wo es halt zum Beispiel darum ging, dass halt bei zwei anderweitig identischen Klopfrunden unterschiedliche Punkte beklopft wurden. Und da gab es halt auch unterschiedliche Ergebnisse. Also wie gesagt, ich kann da jetzt oder ich will da jetzt keine Schwarz-Weiß-Statements raushauen, sage ich jetzt einfach mal. Meine Erfahrung sagt aber auch, oder und die Erfahrung vieler anderer, und wenn man, wie gesagt, sich die Studien halt auch anschaut, in dem Bereich, wo es das halt wissenschaftlich tatsächlich begleitet wird, da sind wir, glaube ich, vom Placebo-Effekt tatsächlich weit weg. Aber wie gesagt, dass Kooperationswille und dass Offenheit wichtig ist, das ist klar. Aber das ist halt auch bei unterschiedlichen anderen Behandlungsmöglichkeiten. Das ist bei einer Psychotherapie genauso. Das ist bei einer, wie gesagt, das ist beim Arzt ähnlich, glaube ich.
Dann lass uns doch mal auf so eine klassische EFT-Sitzung zugehen. Also wie läuft sowas ab? Wie ist der Aufbau? Gibt es irgendeine logische Reihenfolge? Nimm uns mal mit, wie du für dich sozusagen die Klopfakupressur machst.
Ich würde jetzt eher darauf eingehen, wie ich jetzt halt mit einer anderen Person arbeite, weil es ein bisschen anders ist als für mich, weil ich so meine Themen schon ganz gut kenne, sage ich mal. Wenn jetzt halt eine Person zu mir kommt und zum Beispiel Lampenfieber hat und dann lasse ich ihr erstmal erzählen, was halt alles so passiert. Also wann kommt das Lampenfieber hoch, in welcher Situation, kurz vorm Auftritt oder lang schon, wie fühlt sich das an, was gibt es noch alles für Reaktionen. Dann stelle ich aber halt auch so die Frage, was macht das mit dir im Sinne von, nehme ich den inneren Kritiker wahr, der jetzt vielleicht auch sagt, hey, du willst Profimusiker sein, dann komm mal klar oder so. Ne? Also da gibt es ja halt auch so den Aspekt, wie man sich selber dafür verurteilt, für das, was man hat. Das sind halt Sachen, die ich halt auch erfrage und damit halt auch ins Bewusstsein holen will. Und dann aber auch zu gucken, okay, welcher Anteil hat dann jetzt vielleicht auch Angst? Oder gibt es da Möglichkeiten herauszufinden, was da vielleicht los ist, dass da halt auch die Angst besteht? Also das ist dann halt auch so ein bisschen so die Frage, gab es vielleicht früher eine Auftrittssituation, die jetzt halt irgendwie in die Binsen gegangen ist und die vielleicht immer noch nachschwingt? Und so sämtliche Aspekte, die es dann halt so zu erzählen gibt, erstmal ins Bewusstsein zu holen und erstmal aufs Tablett zu bringen sozusagen, ist dann halt für mich der erste Schritt. Dann ist der nächste Schritt dann wirklich zu gucken, okay, wenn du dich da mal so reinfühlst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist dein Stress gerade? Halt auch, keine Ahnung, wenn du übermorgen den Auftritt hast, wie gestresst bist du gerade? Und bei dem körperlichen Gefühl setzen wir dann halt an. Das heißt also, wenn er jetzt sagt, oder wenn er oder sie jetzt sagt, ich fühle gerade so eine Unruhe und das ist gerade im Brustbereich irgendwie ganz stark und das fühlt sich irgendwie an wie ein Draht, der irgendwie so am Vibrieren ist irgendwie, also weil da so viel Strom drauf ist. Und das fühle ich wie eine 10 oder wie eine 9 oder keine Ahnung oder eine 8. Dann ist das so der Teil, wo ich dann in die Klopfrunde einsteige. Es gibt halt erst einen sogenannten Einstimmungssatz, wo das Anliegen benannt wird, nämlich ich habe dieses Lampenfieber und ich spüre das deutlich im Körper. Und die Intention wird benannt, sich mit seinem Anliegen so weit wie möglich zu akzeptieren. Weil ich habe ja eben auch schon gesagt, so die Nicht-Akzeptanz des eigenen Anliegens kann auch allein schon ein großer Stressfaktor sein. Also ich hatte auch mal eine Person, die gesagt hat, ich hasse ihn und ich hasse es, dass ich ihn hasse, weil ich will ja eigentlich gar nicht hassen, aber ich hasse ihn trotzdem. Und dann, so, wie gesagt, die eigene Selbstverurteilung kann da schon ein großer Faktor sein. Mit diesem Einstimmungssatz, also auch wenn ich Lampenfieber habe, das deutlich im Körper spüre, bin ich doch okay, so wie ich bin. Der Standardsatz wäre, liebe ich und akzeptiere ich mich voll und ganz. Das können nicht alle sagen, deswegen muss man das so ein bisschen anpassen. Das ist, wie gesagt, so ein Einstimmungssatz, den wir beklopfen. Das heißt also, es wird wirklich auf der Handkante geklopft und ich sage dann Satzzeile vor, auch wenn ich dieses Lampenfieber habe, das lasse ich dann wiederholen von der anderen Person und ich das deutlich im Körper spüre, das lasse ich wiederholen und so weiter. Und nach dreimaligen Wiederholen dieser Sätze geht es dann so durch die Punkte, das heißt, ich leite dann an, okay, wir sind jetzt hier oben an der Augenbraue und sage einfach nur an dieser Stress im Körper. Das heißt, ich gebe sprachliche Impulse, die halt einfach das Körpergefühl beschreiben sollen oder halt die Wahrnehmung auf das Körpergefühl halten sollen. Das heißt, mal sage ich dann, ne, dieser Stress im Körper, mal sage ich auch einfach nur spüren beim nächsten Punkt. Dieser Stress, den ich im Körper spüre. Manchmal nehme ich dann halt auch Satzteile auf, die der Mensch mir gesagt hat. Was weiß ich bin so ein Versager. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt Lampenfieber habe. Ich bin doch Profi zum Beispiel, dass ich solche Sachen aufgreife. Oder ich will dich schon wieder versagen oder was auch immer da ist. Und das mache ich meistens so, dass ich 2 oder 3 Mal so durch die entsprechenden oder die Punkte abklopfe. Danach halt eine Pause mache, wo ich dann nochmal reflektieren lasse, nachfrage, hey, wie war das jetzt für dich? Was ist passiert? Hat es dir gut getan? War es vielleicht stressig? Und anhand dessen, was die Person mir dann rückmeldet, geht es dann halt weiter. Das heißt, ich passe dann halt immer so die nächste Runde mit den Aussagen an, die mir die andere Person als Feedback zurückspiegelt.
Was mir so als Gedanke kommt, ist, wenn ich mir sage, na, ich habe so viel Stress und es kostet mich unglaublich viel Kraft, dann ist es doch im übertragenen Sinne, oder das denke ich mir gerade, ich klopfe dann, dass ich das richtig in mich reinmeißel. Dass ich das ja regelrecht festklopfe. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo das Ganze ins Positive versucht wird zu verkehren, dass ich sozusagen das Festgeklopfte mit etwas, mit einem positiven Gedanken bedecke?
Grundsätzlich sagt die Erfahrung, dass es jetzt nicht so ist, dass man das Negative tatsächlich verstärkt, indem man es beklopft oder indem man es benennt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit, insbesondere am Anfang der Sitzung auch so negativ zu sein, wie die Person gerade ist und halt auch wirklich deutlich zu sein. Weil das ist tatsächlich halt auch so ein Aspekt von Ehrlichkeit, ne, von authentisch sein. Und halt auch wirklich mal auch mal ungeschönt sein. Und die Erfahrung sagt halt, dass es nicht schlimmer wird, wenn man das, also man klopft es nicht rein, sondern man nimmt es wahr, man nimmt es an. Und allein das hilft natürlich auch, zusammen mit dem Klopfen dann aber auch die entsprechende Belastung zu lindern.
Du hast total recht, denn letztendlich ist das ja auch das, was in einem Coaching und in einer Therapie funktioniert, die Dinge einfach mal auszusprechen. Da hast du total recht. Wenn ich ausspreche, ich habe gerade kacke viel zu tun, es belastet mich, es stresst mich, es macht mir Angst, das einfach schon zu formulieren, in Worte zu packen und einfach mal laut auszusprechen, hat ja schon eine heilende, also finde ich immer für mich eine heilende Wirkung.
Genau, also das ist definitiv ein Aspekt, der damit reinfließt. Und wie gesagt, zeitgleich ist es ja auch so, wir halten ja halt auch dann die Aufmerksamkeit wieder auf den Körper und merken dann halt auch, ne, was sich tut. In der Regel, wie gesagt, lindern sich Sachen. Und dann ist das halt so, nach einer Weile, wie gesagt, auch hier wieder in der Regel, ich kann es natürlich nicht voraussagen, lindert sich der Stress. Und dann wird es auf einmal auch weniger stimmig zu sagen, ich bin ein Versager zum Beispiel. Oder es wird weniger stimmig zu sagen, ich kotze dir gleich hin oder was weiß ich, ne? ja, ich meine, das kann ja wirklich passieren, gerade bei Stress und Lampenfieber und solchen Sachen. Und dann ist es halt wirklich so, dass das dann auch, und da ist Lampenfieber, glaube ich, halt auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass man dann wirklich auch, wenn jetzt halt einfach so der größte Stress gelindert ist, oder halt auch, ja doch wirklich, wenn der größte Stress gelindert ist und die Belastung vielleicht maximal bei einer 3 oder sowas ist, dann kann man wiederum tatsächlich auch dahin gehen zu sagen, hey, wie würde ich denn jetzt zum Beispiel so einen Auftritt gerne erleben zum Beispiel? Ne? Also, und da dreht sich das dann wieder um, dass es dann auch tatsächlich möglich ist, so Zuversicht und Optimismus und Freude oder so, dann halt auch tatsächlich zu verstärken durch das Klopfen. Also es hört sich jetzt so ein bisschen nach wünsch dir was an, aber die Erfahrungen sagen halt, dass es halt, wie gesagt, im Negativen nicht schlimm ist, aber im Positiven kann man positive Sachen durchaus verstärken durch das Klopfen. Dass man, wie gesagt, Optimismus, Zuversicht, hey, vielleicht klappt das ja wirklich, dass das dann halt auch funktioniert.
Also ich muss ja auch zugeben, als wir uns damals hingesetzt hatten und ich hatte da wirklich so eine wirklich krasse Phase, wo ich komplett überlastet war und irgendwie sowohl familiär als auch im Unternehmen und dann mit den Kindern und mit Krankheiten wirklich komplett Oberkante, Unterlippe war. Und nach der Session mit dir war das dann, das hatte ich, beziehungsweise ich habe das eigentlich schon währenddessen gemerkt, wie mehr und mehr dieser Stress wegging. Für mich war dann so Gedanke, vielleicht ist es einfach auch, dass ich durch dieses Klopfen mehr im Hier und Jetzt bin. Und dass ich dann einfach mal in diesen 60 Minuten, die wir telefoniert hatten, ganz bei mir war, die Sätze formuliert habe, was mich belastet, was gerade schwer ist. Ich muss auch, gebe ich auch unumwunden zu, mir liefen ja auch die Tränen, weil das wirklich einfach mal zu sagen, wie ich mich fühle und was es mit mir macht und wie es mir eigentlich gerade geht, das ist ja schon dann schwer, weil dann wird es ja einfach nochmal präsenter. Aber ich glaube, das war bei mir dann so dieses Zusammenspiel, das zu sagen, bei mir zu sein und ja, mich einfach nur mal auf mich zu konzentrieren. Sicherlich auch das mit dir zu teilen, ja, dass du die Worte mir auch sozusagen auch abgenommen hast und sie nochmal formuliert hast und so. Also habe ich dann so für mich im Nachgang gedacht, das war wahrscheinlich für mich so dieses Zusammenspiel. Also Dinge zu verbalisieren und im Hier und Jetzt zu sein. Und ich meine, allein schon dieses, ich berühre meinen Körper, ja, und ganz gezielt und nicht mit der flachen Hand, sondern mit den Fingerkuppen und drücke auf mich, drücke auf meinen Kopf und drücke auf meinen Arm, also Schlüsselbein, auf die Finger. Das ist ja auch was, du fängst ja an, dich zu spüren in deinem Raum, wo du abgegrenzt bist, bis wohin gehst du eigentlich, ja, und merkst dann plötzlich, ah, okay, das bin ja ich, hier ist mein Kopf, da ist mein Arm, dort ist mein Rippenbogen und so weiter. Ich glaube, das macht wahnsinnig viel.
Das sind genau so die Aspekte, die ich glaube, die halt auch gerade bei der Arbeit mit einem Coach halt auch dann zusammenspielen und die dann die Erfahrung auch durchaus intensiv werden lassen. Also zum einen dieses alles aufs Tablett holen, aussprechen, aber dann halt auch so die Person zu haben, die zuhört, die spiegelt, die vielleicht Sachen sagt, die ich gerade selber gesagt habe, aber ich irgendwie so dahin gesagt habe, aber die dann aus den Worten der anderen Person plötzlich eine andere Bedeutung kriegen. Das macht schon was aus. Und wie gesagt, das Klopfen hilft ja dann halt oder soll dabei helfen, zusätzlich den Stress zu lindern. Und eine Beobachtung, die ich halt auch häufig mache, ist, dass dann halt auch irgendwann, gerade insbesondere, wenn der Stress nachlässt, und für mich ist das dann halt auch ein Zeichen von, es öffnen sich Räume dann halt auch so im Gehirn zum Beispiel, dass dann halt auch andere Erkenntnisse kommen. Und sei es auch nur ein, kein Wunder, dass es mir gerade schlecht geht bei allem, was da gerade los ist. Oder das hatte ich bei dem Lampenfieber-Thema auch. Ey, ich habe doch alles gegeben damals. Ich habe doch wirklich alles gegeben. Ich muss mich ja gar nicht so fertig machen zum Beispiel. Und das war damals irgendwie, das war so bei dieser Lampenfieber-Geschichte total inspirierend zu sehen, wie dann halt auch von alleine halt auch Mitgefühl auftritt. Ich möchte aber auch für alle, die jetzt auch neugierig sind oder beziehungsweise vielleicht auch der Meinung sind, dass es jetzt alles eigentlich mehr nur Coaching-Technik ist, weil wir viel über das Reden sprechen, kann ich auch gerne nochmal vorschlagen. Ich habe einen YouTube-Kanal, da habe ich aber auch eine Klopfübung, die tatsächlich oder eine Einführung in das Klopfen, wo die Klopfrunden komplett ohne Worte sein sollen. Und jeder, der interessiert ist oder auch neugierig ist, einfach mal zu prüfen, okay, sind es jetzt die Worte? Ist es das Zusammenspiel von zwei Menschen oder ist es vielleicht das Klopfen selber? Kann es halt auch anhand des Videos oder auch anhand vieler Anleitungen im Internet auch gerne auch mal selbst ausprobieren. Das ist nämlich halt auch sehr spannend.
Tatsächlich hatte ich mir das Video auch angeguckt von dir. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Also das hat mich dann auch wirklich angesprochen. Würdest du empfehlen, also ich bin ja mal ein bisschen vorsichtig. Ich hatte auch in der letzten Folge zum inneren Kind gesprochen mit Svenja Adamek. Sie ist Psychologin. Und auch da haben wir gesagt, also in dem Fall haben wir gesagt, okay, es ist wichtig, wenn wirklich Depressionen und tiefer liegende emotionale Themen sind und Traumata, dass es dann immer wichtig ist, dass man sich entsprechend auch die psychotherapeutische Unterstützung holt, dass man nicht versucht, in Eigentherapie da irgendwas zu bewältigen, weil es dann eventuell einfach viel schlimmer sein kann, wenn man sozusagen nicht abgeholt wird, wenn man da was aufbricht, aber niemanden hat, der fachlich versiert ist, der einen dann auffängt und dann hilft, im Prinzip das Ganze Stück für Stück abzutragen, aufzulösen. Würdest du empfehlen, zum Einstieg, dass jeder mal sich wirklich mit jemandem hinsetzt, der fachlich davon Ahnung hat von EFT? Oder sagst du dir, okay, hey, fangt erst einfach an?
Ich glaube, das ist ja wirklich ganz stark davon abhängig, wie stabil jemand ist. Mhm. Das heißt also, du sprichst gerade von Selbstanwendung, oder? Ja. Also bei Leuten, die grundsätzlich stabil sind und zwar irgendwie viel, also ich habe halt auch zum Beispiel Entwicklungstraumata oder so, habe aber halt sehr, sehr viel halt alleine gemacht. War aber auch nie in der Gefahr, dass ich da einen Schaden nehme. Also da hatte ich nie das Gefühl. Aber das ist ja wirklich ganz stark davon abhängig, wie stabil jemand ist oder so. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt, was weiß ich, zum Beispiel in Behandlung bin oder so, dann will ich da jetzt nicht den Ratschlag geben, fang mal mit dem Klopfen an, alleine. So, ne? Und wenn man dann das Klopfen aber auch lernen will, dann gibt es natürlich halt auch Leute, die da, und ich bin medizinische Laien, ich bin auch keine Heilpraktikerin, ich werde also die falsche Ansprechperson. Aber da gibt es dann halt auch Klopfleute, die halt die entsprechenden Qualifikationen haben, um auch wirklich tiefgehend arbeiten zu können. Das jetzt halt, wie gesagt, das Klopfen bei posttraumatischen Belastungsstörungen, bei Depressionen und so weiter hilfreich sein kann. Wie gesagt, das haben im klinischen Umfang Studien gezeigt. Und da muss man halt wirklich gucken, dass man sich eine Person sucht, der man fachlich vertraut natürlich und der man persönlich natürlich auch vertraut.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder Ihre Apotheke. In diesem Zusammenhang, gibt es tatsächlich Nebenwirkungen? Kann es Nebenwirkungen geben?
Nebenwirkungen werden nicht benannt. Also wie gesagt, ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich schon wegen schwerer psychischer Erkrankung irgendwie in Behandlung ist, dann ist es mit Sicherheit nicht angedacht. Das Einzige, was eventuell passieren kann, ist vielleicht, dass quasi einfach dadurch, dass jetzt halt ein Thema sich angeschaut wird, dass sich das natürlich im Alltag insofern zeigt, als dass vielleicht irgendwie Begleiterscheinungen kommen, dass vielleicht so eine Situation aufploppt, die jetzt einfach zum Thema passt, zum Beispiel. Aber das würde ich eher so im größeren Zusammenhang von Heilarbeit sehen, im Sinne von, ich bin jetzt in einem Prozess, ich bin jetzt auf dem Weg und dementsprechend geschehen mir mal vielleicht auch Dinge, die mich darauf hinweisen, dass ich da gerade noch Sachen zu klären habe, zum Beispiel. Was weiß ich, wenn ich jetzt das erste Mal mich mit Mangel beschäftige und plötzlich springen mir Kunden ab oder, keine Ahnung, ne, meine Waschmaschine geht kaputt, dann kann es schon sein, dass es auch so ein bisschen damit zu tun hat, oder ich würde es zumindest vermuten, dass es damit zu tun haben könnte, dass ich jetzt mich auch mit dem Thema Mangel beschäftige. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt als spezifische Nebenwirkungen bezeichnen würde. Ich würde es halt eher in so einem größeren Zusammenhang sehen.
Nur weil ich mich jetzt mit dem Thema beim Klopfen beschäftige und die Waschmaschine kaputt geht, heißt das nicht, dass die Waschmaschine gemerkt hat, dass ich geklopft habe. Stell dir, ich habe die Waschmaschine geklopft. Dann wäre das wieder was.
Nee, aber wie gesagt, das merke ich halt teilweise schon so. Ne? Das heißt, wenn ich mich jetzt so mit einem Thema beschäftige, ist das, dass mir dann Sachen anders auffallen oder dass ich von Aussagen anders getriggert werde oder sowas. Ne? Wenn du das wirklich wieder rein wissenschaftlich betrachten willst, dann ist das mit der Kausalität dann schon sehr weit hergeholt.
Ich glaube, das ist dann halt einfach, weil du in dem Moment den Fokus drauf hast. Ich kann mich noch erinnern, als ich schwanger war, plötzlich habe ich überall Schwangere gesehen. Mein Bruder hat ein neues Auto. Plötzlich sehe ich überall in Berlin dieses Auto rumfahren.
Genau.
Weißt du? Also, weil dann hast du ja den Blick dann da drauf. Ja? Dann bist du da sensibilisiert tatsächlich.
Und das macht natürlich auch dann nicht immer Spaß. Ne? Also ob ich jetzt Schwangere sehe oder irgendwie einen roten Audi, das ist ja das eine. So, ne? Aber wenn ich jetzt ständig mit meinem Mangel irgendwie in Kontakt komme, dann nervt das natürlich schon. Wenn ich nicht gerade genervt bin, dann freue ich mich eigentlich, weil ich weiß, okay, da ist noch was. Und da kann ich dann halt auch wieder reingehen und wieder ein bisschen mehr heilen irgendwie.
Wie schnell merkt man denn Effekte bei der Klopfmassage? Kommt es immer darauf an, zu welchem Thema ich klopfe? Und zweite Frage gleich noch hinten dran. Ist EFT etwas, das ich kontinuierlich machen sollte? Oder kann ich das wirklich machen, wenn ich Bedarf habe, wenn es akut ist oder wenn ich denke, oh, ich könnte da wieder ein bisschen klopfen?
Das kommt ja wirklich ganz, ganz stark darauf an. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie schnell was etwas wirkt. Das müsste jeder wirklich selber mal probieren, zum Beispiel auch gerade so, man schaue sich einfach nur so die Klopfpunkte an und klopft auch einfach mal so nur ohne Worte und isoliert. Da kann man schon auch sehen, was passiert zum Beispiel. Aber wie gesagt, da jetzt Vorhersagen zu treffen, das kann ich nicht. Und insgesamt ist es halt immer so eine Frage, wie tiefgreifend halt auch so ein Thema verankert ist. Das heißt also, ich kann Lampenfieber schnell behandeln, wenn es vielleicht ein oder zwei Situationen gab, die das vielleicht ausgelöst haben. Aber wenn das jetzt Aspekte noch hat, von die jetzt wirklich noch tiefer gehen, zum Beispiel, dann kann es dann halt auch länger gehen.
Länger heißt dann mehrere Sessions sozusagen.
Genau, das kann mehrere Sessions sein. Und klar, je tiefer man in die Arbeit geht, auch gerade wenn man jetzt so beim Thema Selbstwert zum Beispiel ist oder so, dann, wie gesagt, ist das in der Regel nicht in wenigen Sessions zu machen, sondern ist das halt ein längerer Prozess. Und für den Alltag ist es halt einfach auch so die Frage, wie jemand gestrickt ist und ob es halt auch etwas ist, was hängen bleibt sozusagen. Ich hatte ja auch zu Anfang schon gesagt, ne, man kann ja auch irgendwie morgens und abends zum Beispiel 3-4 Minuten mal klopfen und mal gucken, wie sich das anfühlt. Aber wie viele andere Sachen können wir denn noch machen? Ne? Wir können auch Achtsamkeitsrituale machen, wir können Yoga machen, wir können sonstige Geschichten machen. Und da ist es halt einfach so die Frage, bleibt es hängen oder nicht? Aber ich bin auch davon überzeugt, natürlich, je häufiger man klopft, desto sinnvoller ist es auch. Ohne dass es immer den unmittelbaren Nutzen hat. Ich glaube aber auch, dass häufiges Klopfen, dadurch, dass immer wieder ein bisschen was entspannt und immer wieder ein bisschen wieder was in Fluss kommt, dass es definitiv auf lange Sicht, auch wieder ähnlich wie beim Zähneputzen vielleicht, entweder dazu beiträgt, dass kein weiterer Schaden irgendwie entsteht, wie gesagt, Thema Zähneputzen, oder aber auch, dass auch in klitzekleinen Schritten vielleicht auch einfach mehr Gelassenheit, mehr Entlastung irgendwie so in den Körper auch einfließen darf dann.
Naja, und weil ich halt mir einfach 3-4 Minuten am Tag für mich nehme.
Wer das machen kann, das ist meine herzlichste Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall. Total witzig, dass du das sagtest mit diesem Morgens. Machst du das jeden Morgen?
Nicht immer, aber ich mache es ganz gerne. Und gerade wenn irgendwie viel los ist, dann tut es mir schon wirklich gut. Ich meine, wenn ich tiefenentspannt aufwache, dann mache ich es auch nicht.
Ja, weil ich, als ich in Peking gelebt hatte, da war das tatsächlich morgens so mein Ritual. Da habe ich nicht geklopft mit den Fingerkuppen, sondern ich hatte im Prinzip die flache Hand und habe dann im Prinzip bei den Fingern angefangen und habe den gesamten Körper abgeklopft. Ne? Immer bis zum Herz und dann der andere Arm und von den Beinen, ich glaube, die Außenseite nach oben, Innenseite nach unten und dann halt Brustkorb und Rücken. Und das tat halt unglaublich gut. Letztendlich, das kam auch, habe ich damals auch von meinem chinesischen Freund gehabt, auch in Richtung TCM und sozusagen die Energiebahnen ja in Schwung zu bringen, ja, da das Qi zum Fließen zu bringen. Und da war es einfach auch diese Zeit für mich und auch wieder meinen Körper zu spüren, weil ich glaube, das ist das, was uns im Alltag, vor allem in stressigen Zeiten, glaube ich, total abgeht, dass wir komplett vergessen, uns selber zu spüren und mal jetzt einfach nur präsent im Hier und Jetzt zu sein.
Kann ich super nachvollziehen und vor allen Dingen dadurch, dass ja auch noch es sehr, sehr viel mehr Punkte gibt, als jetzt die, die wir tatsächlich beklopfen, hast du ja dann auch ganz viele halt auch getroffen. Und TCM ist ja halt auch so der gemeinsame Nenner zu Akupunktur und hast dich gesehen. Oder es ist ja halt auch so ein Teil. Und dementsprechend kann ich mir super vorstellen, dass das erstens gut getan hat. Ja, und wie gesagt, das halt als Routine zu haben und dann auch überhaupt nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, ist dann natürlich ideal.
Genau. Letzte Frage noch, die mich interessiert, weil ich manchmal, wenn ich für mich mal so geklopft habe, immer vergessen habe, in welcher Reihenfolge. Ist das egal, in welcher Reihenfolge, ob ich jetzt nun Nasenwurzel beginne, dann bin ich am Kinn und dann bin ich, ach Mensch, ich habe ja oben die Außenseite der Augenbraue vergessen. Das ist egal.
Es ist, ja, genau. Wie gesagt, hier sind wir wieder beim Gießkannensystem. Und ja, also ich weiß nicht, wie eine Akupunktur-Expertin das sehen würde. Da habe ich mal ein Interview gesehen und sie sagte, ja, ich würde es eigentlich nicht so machen, aber die Erfahrung aus der EFT-Welt sagt, pff, passt schon. Ne? Also was heißt passt schon? Natürlich passt es, weil die Ergebnisse ja halt auch da sind oder die Erfahrungen sind ja da, dass es halt gut tut, dass es halt keine Beschwerden macht, wenn man jetzt, dass man da jetzt irgendwie zu viel oder zu wenig macht oder so.
Genau, wenn ich gar nichts mache versus ich mache ein bisschen was, dann habe ich immer noch ein bisschen mehr gemacht, als wenn ich gar nichts mache.
Genau.
Liebe Ida, ich danke dir. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Thema doch so anfixt tatsächlich. Total spannend, vor allem, weil es aber einfach auch bedeutet, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sehen, was es so zwischen Himmel und Erde eigentlich noch alles gibt, was vielleicht nicht unbedingt der Hausarzt um die Ecke verschreiben würde, aber was halt doch uns helfen kann. Also ich freue mich sehr, dass du auf mich zugekommen bist damals.
Ja, danke für deine Offenheit. Das ist, wie gesagt, alles, was es braucht.
Ja, und wer Lust und Laune hat, ich werde in den Shownotes auf jeden Fall Ina und ihre Website verlinken und auch den YouTube-Kanal. Und dann könnt ihr euch ja da mal reinklicken und mal gucken, ob das vielleicht auch was für euch wäre. Und ja, schön, dass du da warst. Ich danke dir, Ina.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.